Verhandlungstag im Prozess gegen Safwan Eid warteten alle auf die Aussage des Hauptbelastungszeugen der Anklage, des Sanitäters Jens L., der als einziger das sogenannte Geständnis Eids gehört haben will. Safwan Eid selbst bestreitet nach wie vor dem Sanitäter gegenüber geäußert zu haben, er hätte den Brand gelegt. Über das, was in den ersten zwei Prozesstagen geschehen ist, hier eine Zusammenfassung. Am ersten Tag des Prozesses stand die Aussage von Safwan Eids Vater Marwan im Mittelpunkt. Marwan Eid sagte aus, dass er direkt nach der Rettung aus dem brennenden Haus seinem Sohn zugerufen habe, sie haben uns mit einer Bombe geschlagen, sie haben uns gebrannt. Am zweiten Tag macht zunächst die übrige Familie Safwan Eids Aussagen zur Brandnacht. Seine Schwester gibt an, ein Klirren und einen Knall gehört zu haben. Andere Familienmitglieder machen lediglich Angaben zu ihren Verletzungen. Nun macht auch Safwan Eid selbst Angaben zum Geschehen in der Brandnacht. Er sei von Schreien geweckt worden, das Licht sei nicht angegangen und beim Versuch, die Tür zu öffnen, sei Rauch ins Zimmer unterm Dach gedrungen. Er und seine Brüder hätten versucht, Luft durch das geöffnete Fenster zu atmen. Er schildert den missglückten ersten Rettungsversuch und dass er dann schließlich als letzter vom Dach kam. Sein Vater sagte dann zu ihm, die waren das, die haben das gemacht, die wollen uns umbringen. Er selbst gibt die Worte seines Vaters an mehrere Personen weiter, unter anderem auch an den Sanitäter Jens L. Mit der Behauptung, die waren das, seien die Nazis gemeint gewesen. Des Weiteren beklagte am zweiten Prozesstag der Brandschutzexperte Achilles die Unzulänglichkeit des Demonstrationsmodells des abgebrannten Hauses. Der Teil des Hauses, in dem er den Brandherd vermutet, fehlt. Außerdem stimmten die Proportionen nicht überein. Nach Ansicht Achilles sowie der Verteidigung ist der Brand im hölzernen Vorbau ausgebrochen, was einen Anschlag von außen wahrscheinlich macht. Der Hauptbelastungszeuge der Anklage macht im Vorfeld der Verhandlung alles andere als eine gute Figur. Vor seiner Vernehmung sagt er zunächst aus, dass Eid ihm auf dem Weg ins Krankenhaus das Geständnis gemacht habe. Eid habe Streit mit einem Familienvater im Haus gehabt. Um sich an ihm zu rächen, hätten sie ihm Benzin an die Tür gegossen, das dann die Treppe heruntergelaufen sei und sie dabei entzündet habe. Dem widerspricht ein Kollege von L., der behauptet, er habe ihm bereits am Brandort von dem Geständnis berichtet, und zwar spätestens um 7.30 Uhr. L. bestritt das zunächst, änderte aber dann nach einiger Zeit seine Aussage dahingehend, dass Eid schon am Brandort die Tat zugegeben hätte. Dieser Kollege ist es auch, der der Polizei von diesem Geständnis berichtet, nicht etwa L. selbst. Seine ehemaligen Zimmerwirtin gegenüber erzählt L. von seiner ersten Aussage bei der Polizei von einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Einer Kollegin berichtet L., dass Eid gesagt hätte, sie hätten Benzin in eine Flasche gefüllt. Die Staatsanwaltschaft ihrerseits ignoriert die Widersprüche und stellt die Aussagen der Zeugen als unglaubwürdige Schutzbehauptungen, reine Spekulation und bewussten Versuch, vom tatsächlichen Geschehen abzulenken, dar. Die Anklage geht davon aus, dass der Brand im Haus im ersten Stock ausgebrochen sei. Dabei stützt sie sich hauptsächlich auf die Aussage von eben Jens L., dass Safwan Eid Benzin an eine Tür gegossen haben soll. Allerdings existiert an eben dieser Stelle des Hauses keine Tür. Brandsachverständiger Achilles stellte weiter fest, dass von mutmaßlichem Brandherd das Benzin auf einer Strecke von 12 Metern eine Steigung von 13 Zentimetern hätte überwinden müssen, um zur Treppe zu gelangen. Achilles geht eben davon aus, dass der Brand im aus Holz bestehenden Vorbau des Hauses ausgebrochen ist. Heute nun sagte der Sanitäter Jens L. vor Gericht aus.
Ja, und zu diesem Prozesstag heute haben wir ein... Oh Gott, jetzt komme ich voll ins Schwimmen. Ich bin völlig aufgeregt, weil das hier so kurzfristig geklappt hat. Haben wir jetzt den Christoph aus Lübeck am Telefon. Hallo Christoph.
Hallo.
Und zwar da war der Christoph heute im Prozess dabei, hat das Ganze mitbeobachtet. Und in diesem Zusammenhang, jetzt habe ich mein Fragenblatt zugedeckt. Sekunde, ich kann es nochmal anfangen. So, hier, okay. Also Christoph, könntest du uns mal kurz mal erzählen, was denn heute so im Prozess passiert ist?
Ja, im Mittelpunkt hat die Aussage des Hauptbelastungszeugen der Staatsanwaltschaft gestanden, der ja dieses angebliche Geständnis von Safwan gehört haben will. Das hat er dann zunächst auch nochmal wiederholt und bestätigt. Also, er hätte gehört, Safwan hätte ihm gesagt, wir waren es. Und dann geschildert, sie hätten sich an einem Familienvater oder Hausbewohner rächen wollen und deswegen Benzin oder eine brennbare Flüssigkeit aus einer Flasche oder Becher oder Gefäß ausgekippt und das sei dann brennend die Treppe hinuntergelaufen. Und wie jetzt vielleicht aus diesen ganz vielen Oders, die ich erwähnt habe, schon hervorgeht, ist er sich so fürchterlich sicher, was er denn da gehört haben will, eben doch nicht mehr. Und es reduziert sich eigentlich darauf, wir waren's. Das hat er ganz sicher verstanden. Und alle anderen Rückfragen, die ihm da gestellt worden sind, was hat er denn nun genau gesagt und war es nun Benzin oder war es was anderes und wieso sprichst du auf einmal von Flasche, obwohl doch in den ganzen polizeilichen Vernehmungen zuvor von Flasche gar keine Rede war, konnte er im Wesentlichen immer nur mit weiß ich nicht beantworten. Und insofern muss man jetzt am Ende dieses Prozesstages feststellen, dass die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen doch ganz schwer gelitten hat.
Das wäre jetzt dann meine zweite Frage gewesen. Wunderbar, es ist jetzt noch, ich habe jetzt ja noch die, ich habe heute Morgen in der Taz gelesen, dass der Hauptbelastungszeuge, der Jens, möglicherweise Kontakte zur recht radikalen Szene gehabt haben soll. Hat sich denn im Prozessverlauf jetzt irgendwas dazu ergeben in Bezug auf die Kontakte dort? Hat sich da irgendwas ergeben, sagte ich bereits, toll.
Also es ist darüber gesprochen worden, über seine Verbindung zu einem Club von Gotcha-Spielern, also von Leuten, die mit Farbdruckpistolen durch den Wald robben und da wehrsportähnliche Übungen veranstalten. Da ist ja nicht nur er aktiv gewesen, sondern insbesondere auch sein Freund und Kollege, der für ihn erst den Kontakt zur Polizei hergestellt hat in diesem Verfahren, also der ihn sozusagen auch gedrängt haben könnte, diese belastende Aussage für Safran zu machen. Dieser Matthias, der ist nämlich sogar Vorsitzender des Lübecker Paintball Clubs und da ist unter anderem jetzt aus der Satzung zitiert worden und daraus geht hervor, dass dieser Matthias dort Vorsitzender auf Lebenszeit ist. Das spricht also nochmal Bände darüber, wie sehr sich in solchen Vereinigungen denn eben undemokratisches Gedankengut auch breit macht. Und also insgesamt kann man an der Stelle einfach festhalten, also wer solche Übungen veranstaltet und sich eben sein Freizeitvergnügen darin sieht, jetzt da eben Soldat zu spielen und sich gegenseitig, wenn auch zunächst mit Farbe, abzuschießen, da finde ich, sind schon gewisse Fragezeichen berechtigt, was jetzt, also wie es da um den Geisteszustand oder die Weltanschauung bestellt ist. Und außerdem ist es ja so, das Ganze wird aber jetzt beim nächsten Prozesstag als richtig spannend werden, wenn eben dieser Matthias dann vorgeladen wird und aussagen muss, stellt sich ja eben die Frage, wie viele direkte Verbindungen zum Rechtsextremismus gibt es da? Und da gibt es ja mindestens für diesen Matthias eben ganz starke Belastungsmomente aus dem Jahr 1989, wo bei ihm eben bei einer Durchsuchung seines Spindes damals beim Malteser Hilfsdienst auch rechtsextremes Propagandamaterial aufgefunden worden war.
Ja, das war doch schon mal eine ganze Menge für heute. Okay. Ich sage dann mal vielen herzlichen Dank und
wir bleiben in Verbindung. Ne?
Okay.
Bis dann. Gut, tschüss.